Hamburg-Wilsdorf, April 2025. Eine Gruppe bewaffneter Männer stürmt nachts eine Wohnung im 8. Stock. Wenige Minuten später ist ein 15-Jähriger tot. Und die Polizei ist live dabei. Fast jede Tat hat Vorzeichen.
Doch gesehen und verstanden werden sie selten.
Wir sprechen über das Davor und das Danach.
Über die Psyche, die Schuld
und das komplexe Verständnis von Gerechtigkeit. Knastköpfe.
Gedacht, getan, gesessen. Mit Psychologin Sophie Launroth
und Rechtsanwalt Christian Klages. Das war schon mal eine kleine Fallvorstellung, worum es heute geht. Aber bevor wir starten, wie geht's dir, Christian? Hast du irgendwas erlebt in der letzten Woche, die wir uns jetzt nicht gesehen haben?
Ja, ich habe jetzt nichts wahnsinnig Neues erlebt. Ich bin so in meinem Alltagstrott drin. Ich habe ja gerade ganz viel in der Kanzlei auch zu tun. Habe ich eigentlich immer, aber jetzt gerade war es so, dass ich dachte, ich mache jetzt erstmal Mandatsannahme Stopp, damit es nicht zu viel wird. Weil man will sich ja auch vernünftig um jeden einzelnen Fall und um jeden einzelnen Mandanten kümmern. Und deswegen habe ich jetzt erstmal bei mir im Sekretariat Bescheid gesagt, bitte erstmal diese Woche nichts mehr annehmen. Aber mir geht es gut. Weißt du, was ich heute Morgen gemacht habe? Du weißt ja, ich gehe morgens immer mit Rudi spazieren und dann sprießen meine Gedanken und so. Heute war es anders. Heute habe ich mir unsere aktuelle Folge angehört. Nochmal so als Einstimmung, unseren Eiskellerfall. Ne? Ich finde es nach wie vor unfassbar. Leute, wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört mal da rein.
Ja, das ist ein ganz spannender Fall.
Aber ich habe tatsächlich, ich höre unseren eigenen Podcast. Ich weiß nicht, ob das irgendwie strange oder crazy ist oder so.
Aber ich glaube, das machen manche, ja.
Ja, manche, okay. Dann bin ich auch
nur manche. Ja, klar, nicht alle. Aber nee, ich höre ja unseren Podcast nicht so stark wie du, aber auch einfach, weil mir die Zeit fehlt. Also ich glaube, hätte ich mehr Zeit, würde ich da auch länger reinhören. Aber ich habe es heute Morgen die Folge auch angehabt, als ich meine Kinder zur Tagesmutter gebracht habe, habe ich erstmal im Auto angemacht und die haben so geguckt, so hä, die Stimme kennen wir doch. Das hat man richtig gemerkt, dass sie die Stimme erkannt haben.
Ja, Zeit habe ich eigentlich auch nicht, aber ich freue mich immer so darauf. Und ich hatte sie jetzt noch nicht vollständig gehört, also nur Probe gehört. Das machen wir ja immer, um zu gucken, ne, ob alles richtig ist und so und ob alles passend ist. Aber jetzt habe ich sie mir nochmal in Ruhe auf dem Rudi-Spaziergang angehört. Aber apropos Podcast, hörst du noch andere Podcasts jetzt außerhalb des True Crimes?
Tatsächlich bin ich gar keine Podcast-Hörerin. Also ich bin dann eher so YouTube, dass ich sehr viel YouTube schaue. Aber Podcasts höre ich tatsächlich nicht, weil ich brauche immer gerne so ein Bild dazu, dass ich noch was schaue. Auch wenn ich nicht jedes Mal so aktiv zuschaue, sondern manchmal es auch nur im Hintergrund habe. Aber ich habe irgendwie gern Bilder dazu.
Ja, das brauche ich auch. Ne? Ich muss wissen, also ich höre total viel Podcast. Ich bin ein richtiger Podcast-Fan. Ich brauche auch Bilder dazu. Ne? Also ich muss wissen, wie die Leute aussehen, die da sprechen.
Ja,
ne?
Das interessiert mich auch immer.
Ja. Aber das hat man ja meistens so auf den Covern schon. Ne? Das ist ja bei uns auch so. Ne? Man weiß ja, wenn man jetzt nicht gerade uns irgendwie auf Social Media oder so folgt, dann kann man zumindest auf dem Podcast-Cover ja sehen, wie wir aussehen und kann sich dann dahinter irgendwas vorstellen. Ne? Aber ich komme deshalb darauf, weil mich jemand angeschrieben hat und mich nach Podcast-Empfehlungen gefragt hat. Und True Crime gibt es ganz, ganz viel, da höre ich ganz viel rauf und runter. Was ich aber auch noch höre ist, und da informiere ich mich drüber, ist die Lage der Nation. Kennst du das? Das ist ein Politik-Podcast von einem ehemaligen, also auch ein Jurist, ein ehemaliger Richter und ein Journalist. Und die bereiten immer so das aktuelle Geschehen einmal die Woche, also politische Geschehen, kehren es zusammen, so nennen die das immer. Ne? Und das finde ich total gut, weil die so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Ne? Also wer diesen Podcast noch nicht kennt und sich für Politik interessiert, den kann ich diesen Podcast empfehlen. Und in diesem Zusammenhang vielleicht noch eine weitere Empfehlung. Nicht einen Podcast selber, sondern ich benutze dafür, für den Download benutze ich die App Overcast. Das ist so ein Podcatcher, ne? Da habe ich alle meine Podcasts, die ich höre, die zieht sich dieses Programm automatisch und ich kriege eine Nachricht darüber, wenn es einen neuen Podcast gibt. Also auch das ist eine Empfehlung. Es muss nicht dieser sein, es gibt auch noch andere, aber so ein Podcatcher finde ich super. Würde auch für uns oder für unseren Podcast hier Sinn machen, dann habt ihr den immer ganz frisch, wenn die aktuelle Folge raus ist.
Ja. Das ist auf jeden Fall praktisch, wenn man dann auch eine Benachrichtigung bekommt. Kann man das bei Spotify auch einstellen? Weil ich bekomme da nämlich jetzt nie eine Benachrichtigung, wenn da irgendwie was Neues ist, aber kann man wahrscheinlich, oder? Ich bin gar nicht so ein Spotify-Spezialistin, wie man merkt.
Ja, das weiß ich tatsächlich auch nicht, ob man eine Nachricht darüber kriegt oder ob man aktiv nachschauen muss. Also klar, abonnieren kann man da auch. Hm. Dann hat man die Folge immer in der App drin. Aber ob man jetzt da eine Nachricht drüber kriegt, das weiß ich gar nicht. Ne? Müsste man.
Ja, das finde ich immer ganz praktisch, weil manche Leute warten ja dann direkt drauf. Und wenn man dann direkt eine Benachrichtigung aufs Handy bekommt, dann kann man natürlich direkt reinhören auf dem Weg zur Arbeit oder zurück, je nachdem, oder, wie man mag.
Genau, ne? Oder wenn man mehrere Podcasts hört, dann hat man eben, macht man einfach diese App auf und hat im Überblick, ne, welche Podcasts, wo gibt es gerade noch eine aktuelle Folge, welche ist noch nicht gehört und so. Finde ich voll gut.
Finde ich auch. Gut, wollen wir erstmal in den Fall starten heute, bevor wir uns hier verquatschen?
Ja, wir quatschen halt gerne, ne?
Ja, das stimmt. Ja, erzähl doch mal, über welchen Fall wir heute sprechen, Christian.
Ja, so, du hast ihn ja gerade so ein bisschen angeteasert. Ist ein ganz spannender Fall. Es geht um Gruppendynamik. Es geht auch um einen Todesfall. Ja, stell uns den Fall doch einfach mal ausführlich vor, Sophie.
Es ist die Nacht zum 14. April 2025. Hamburg-Wilsdorf. Kurz nach 1 Uhr morgens. In einer Wohnung im 8. Stock eines Mehrfamilienhauses befinden sich 4 junge Männer. Nach damaligen Polizeiangaben sind 3 von ihnen zwischen 17 und 21 Jahre alt. Der Jüngste ist 15. Die Männer wissen offenbar, dass etwas passieren könnte. Vielleicht herrscht schon seit Stunden diese nervöse Anspannung, dieses Gefühl, dass die Drohungen diesmal ernst werden könnten. Denn es hatte vorher Drohungen gegeben. Tage voller Spannung, Beleidigungen und gewaltsamer Auseinandersetzungen, unter anderem an der Reeperbahn, am Jungfernstieg und vor dem Phoenix Center in Hamburg-Harburg. Die Beteiligten kannten sich. Einige waren sogar befreundet gewesen. Mit jeder neuen Konfrontation scheint die Gewaltspirale weiter angezogen worden zu sein. Eine Nachricht sticht besonders heraus. Ich schwöre bei Gott, ich werde den Speer in sein Herz stechen. Ein Satz, der fast archaisch klingt, wie eine Kriegserklärung. Und möglicherweise wächst bei den Männern in der Wohnung spätestens jetzt das Gefühl, dass dieser Konflikt außer Kontrolle geraten könnte. In dieser Nacht macht sich eine Gruppe auf den Weg zur Wohnung. Nach den Feststellungen der Jugendkammer stürmen 8 Männer die Wohnung im 8. Stock. 3 weitere stehen vor dem Haus Schmiere. Als der Wohnungsinhaber nicht öffnet, wird die Tür eingetreten. Dann geht alles sehr schnell. Innerhalb von Sekunden kippt alles in blanke Panik. Einer der Angeklagten zerschlägt mit einer Machete die gläserne Wohnzimmertür. Die Vorsitzende Richterin Ulrike Schönfelder beschreibt das später als eine Szene wie aus einem Horrorfilm. Für die 4 jungen Männer in der Wohnung bleiben in diesem Moment vermutlich nur Sekunden, um zu begreifen, was gerade passiert. Die 4 jungen Männer in der Wohnung fliehen in Todesangst auf den Balkon. Nicht als geplanter Fluchtweg, sondern offenbar als letzter Ausweg. Und hier wird aus einem Angriff eine tödliche Situation. Einer der jungen Männer klettert auf einen versetzten Balkon ein Stockwerk tiefer. Er hält sich dabei an einem Blitzableiter fest und der 15-Jährige steigt über die Brüstung in der Mitte des Balkons. Dann verliert er den Halt. Er stürzt aus dem 8. Stock. Er stirbt. Während all das passiert, läuft ein Handy weiter. Denn Minuten vor dem Überfall hatten die Bedrohten die Polizei alarmiert. Bei der Flucht auf den Balkon bleibt das Handy auf dem Sofa liegen. Die Verbindung wird nicht getrennt. Die Polizei hört das gut 3-minütige Tatgeschehen mit. Als die Angreifer fliehen, nimmt ein damals 17-Jähriger das Handy an sich. Die Richterin bezeichnet ihn später als Rädelsführer. Er merkt, dass die Polizei noch in der Leitung ist. Am anderen Ende der Leitung hören Beamte Schreie, hektische Stimmen, Chaos und können trotzdem nicht eingreifen. dann gibt er einen falschen Namen an, behauptet, er sei betrunken und habe versehentlich angerufen und legt auf. Später wird bekannt, auch der tote 15-Jährige war nach den Feststellungen des Gerichts nicht einfach nur ein unbeteiligtes Opfer. Er soll 2 Tage zuvor gemeinsam mit dem späteren Rädelsführer einen jungen Mann im Zusammenhang mit einer Geldwäschetransaktion entführt, festgehalten und gefoltert haben. Die Richterin sagt über ihn, der Tote war kein Unschuldslamm. 11 Monate später fällt das Urteil. 10 Angeklagte werden schuldig gesprochen. 7 wegen besonders schweren Raubes und Körperverletzungen mit Todesfolge, 3 wegen Beihilfe. Der inzwischen 18-jährige Rädelsführer erhält 4,5 Jahre Jugendstrafe. Die höchste Strafe bekommt ein 25-Jähriger, 6 Jahre Haft. Weitere Angeklagte erhalten Bewährungsstrafen oder müssen ein Anti-Gewalt-Training absolvieren. Ein mutmaßlicher Mittäter soll nach Syrien geflohen sein. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und damit stehen wir vor der zentralen Frage dieser Folge. Was passiert psychologisch in einer solchen Gruppe und wie bewertet das Recht einen Tod, der nicht direkt durch einen Stoß, sondern durch eine Flucht in Todesangst entsteht?
Ja, Sophie, ist das nicht heftig? Man kann sich die Dynamik dieses Geschehens geradezu bildlich vorstellen. Ja, also da sind diese 4 Jugendlichen in der Wohnung, werden schon vorher heftig bedroht über irgendwelche Nachrichten. Sogar Todesdrohungen werden ausgesprochen. Und dann merken die, ne, dass eine Gruppe dieser Täter oder potenziellen Täter vor der Tür stehen und dann auch noch die Tür eintreten. Also ich kann mir das total gut vorstellen, wie viel Angst die gehabt haben müssen, um dann auf den Balkon zu fliehen, als letzten Ausweg. Ne? Ja, wo sollten sie sonst hin? Sonst wären sie den Tätern in die Arme gelaufen wahrscheinlich.
Genau, ja. Ich glaube, das war dann so dieser Fluchtinstinkt. Man sagt ja auch Fight, Flight oder Freeze im Psychologischen, ne? Ich glaube, da hätte jeder so reagiert, dass man, ne, man möchte die bewaffneten Täter nicht angreifen mit leeren Händen und da wäre wahrscheinlich jeder über den Balkon geflüchtet. Und
die waren ja auch noch total in der Überzahl. 4 gegen 10, genau. Und dann auch noch mit einer Machete und einem Messer und also Wahnsinn.
Ja, die müssen unfassbar Angst, Todesangst gehabt haben. Und da wir ja schon gehört haben, dass die Jugendlichen, die in der Wohnung waren, ja auch schon mit der Gruppe zu tun hatte. Und das war ja wahrscheinlich eine sehr gewaltvolle Szene, in der sie sich befunden haben. Ich glaube, wenn man in so einer Gruppe ist, dann weiß man, dass solche Todesdrohungen nicht einfach nur Spaß sind, ne? Weil manchmal bekommen Menschen natürlich auch jetzt doofe Nachrichten im Internet, wo jemand so eine Drohung ausspricht, aber da kann man sich meistens denken, naja, okay, der erlaubt sich jemanden Spaß. Aber ich glaube hier, da wussten die schon, oh, das könnte jetzt ernst werden.
Ja, vor allen Dingen kennen die sich oder kannten sich untereinander und wissen dann auch, bei wem so eine Drohung dann ernst genommen werden muss. Wahrscheinlich auch, weil vielleicht keine Todesgewaltdelikte irgendwie ausgeübt wurden, aber auch Gewalt gegenüber anderen ausgeübt wurde. Und die wissen das und jetzt droht es ihnen selber zu passieren, ne?
Was ich auch besonders spannend finde, ist, dass es ja nicht so ein klassischer Balkonsturz ist, wie man das vielleicht aus anderen Fällen kennt, sondern dass das der einzige Ausweg war und er ja noch flüchten wollte und es fast geschafft hätte und dann leider abgerutscht ist oder das Gleichgewicht verloren hat, das macht den Fall nochmal irgendwie besonders traurig, finde ich.
Sehr tragisch, ne?
Ja.
Und was ich hier auch besonders spannend finde, ist die Tatsache, dass die Polizei am Telefon die ganze Zeit mithört. Also die kriegen da Schreie mit, irgendein wildes Durcheinander, ne? Also ich glaube schon, dass die Polizei gemerkt hat, oh, da passiert wirklich irgendwas Krasses, ne, irgendwas Heftiges. Aber die sind ja auch machtlos in dem Moment, weil sie gar nicht wissen, wo das ist, ne? So schnell kann man ja auch da nichts orten oder so. Ne?
Ja,
also die sind also am Telefon dabei, merken, irgendwas Furchtbares passiert, wissen aber nicht genau was, nicht wo, nicht wer, nicht wie und können eigentlich nichts anderes machen, als einfach nur am Telefon zu bleiben.
Also das stelle ich mir auch emotional, psychisch sehr, sehr schwer vor für die Menschen da am Telefon. Generell habe ich den größten Respekt vor Menschen, die diese Notrufe entgegennehmen, weil wie psychisch stabil und stark man da sein muss, um das alles auch zu verarbeiten, was man da hört.
Ja, da könnte man fast eine eigene Folge zu machen, ne?
Ja, das stimmt. Ich hatte ja auch letztens ging es mir gesundheitlich nicht so gut und ich hatte die Rettungssanitäter hier im Haus und da ist mir auch wieder eingefallen, wie dankbar ich einfach bin, dass es Menschen gibt, die diesen Beruf machen.
Ja.
Und genauso für die Polizei, weil ich persönlich könnte das nicht, aber ich bin so dankbar dafür, dass das Menschen machen.
Ja, was war los? Willst du es erzählen? Oder?
Ja, also ich hatte schon den ganzen Tag über so Magenkrämpfe, die immer schlimmer geworden sind. Also dass ich wirklich so krummend auf dem Boden lag, weil das so richtig stechende Schmerzen waren.
Richtig wie so Koliken oder also?
Ja, ich weiß es nicht. Ich hatte noch nie solche Schmerzen. Einmal, wo ich so die Nebenwirkung vom Antibiotikum, ne, wenn die Darmflora da zerstört wird, dann kriegst du auch so krampfartige Schmerzen. Mhm. So ähnlich war das. Ja, und dann kam irgendwie noch Übelkeit und Kreislauf dazu und dann bin ich einfach auf den Boden gefallen und war kurz bewusstlos.
Oh,
ich habe, wenn ich solche Infekte habe, dann habe ich viel mit Kreislauf zu tun und zum Glück war mein Freund gerade daneben, also der konnte mich noch so halb auffangen und hat dann gleich den Notruf gerufen.
Bist du aus dem Stehen umgekippt? Also das heißt, wenn du jetzt gefallen wärst, dann hättest du dich richtig verletzen können.
Ja, also ich habe es zum Glück noch früh gemerkt, dass mir schwarz wird vor Augen und bin dann so runtergesackt und konnte mich noch so halbwegs hinlegen. Ich bin da zum Glück nicht gestürzt und konnten aber nichts feststellen, die Rettungssanitäter. Also es war alles klar, Blutdruck war niedrig, ist ja zu erwarten nach so einem Kreislaufzusammenbruch. Aber sonst war alles okay und die meinten, das war wahrscheinlich irgendwie ein Magen-Darm-Infekt. Aber das war auch erstmal so ein Schockmoment und da kam ich dann auch so zu der Erkenntnis, dass ich einfach dankbar bin, dass es Menschen gibt, die dann in solchen Notsituationen helfen und auch einfach diesen Beruf ausüben. Und auch hier in diesem Fall, über den wir heute sprechen, die Menschen, die denn da vor Ort sind, ja, und auch die Leichen finden, mit den Angehörigen sprechen mussten, das braucht sehr, sehr viel Stärke.
Man macht sich da oft gar nicht so Gedanken darüber, ne, was dann so abseits eines solchen Falles alles zusammenhängt. Ich habe mir tatsächlich noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, um ehrlich zu sein, wie das sein muss für einen Polizisten oder für eine Polizistin, die dann diese Leiche da direkt vor Ort findet. Man denkt immer darüber nach, ne, wie wird ermittelt und sicher auch darüber, wie ist die Situation, wenn man den Angehörigen die Todesnachricht überbringt oder sowas, ne? Auch das ist ja total heftig. Aber wie das emotionsmäßig ist, wenn man gerade da einen so jungen Menschen tot, ich weiß ja auch gar nicht, wie sowas aussieht wirklich, ne? Ob da also aus dem achten Stock kann ich mir vorstellen, dass das Opfer auch in einer etwas unnatürlichen Körperhaltung lag. Ne? Das sah bestimmt auch nicht so angenehm aus.
Auf jeden Fall. Das Opfer, das war ja, wir haben ja vorhin, als ich den Fall vorgestellt habe, auch gehört, der war ja schon in diesem Gewaltmilieu unterwegs. Also es war nicht einfach nur ein, sage ich mal, unschuldiges Opfer, sondern er war ja selbst Täter mit dem Anführer der Gruppe, die für den Tod verantwortlich waren. Und da wird's besonders spannend, weil da können wir in dieser Folge psychologisch tiefer eintauchen in diese Gruppendynamik, die da stattgefunden hat.
Das finde ich auch total spannend. Ich glaube, da kommen wir später zu. Ne? Hier ist es ja so, dass an diesem Fall so heftig ist, dass es keinen klassischen Moment gibt, wie ne, jemand stößt jemand anderen vom Balkon, sondern hier erzeugen die Täter nur in Anführungszeichen eine Situation, in der jemand glaubt, ne, er müsse fliehen und dann stirbt.
Psychologisch ist ja das auch genau das Entscheidende, weil wie wir schon gesagt haben, für den 15-Jährigen, der gestorben ist, war der Balkon in diesem Moment vermutlich auch nicht einfach nur ein Balkon, ein klassischer Balkon, sondern der einzige gefühlte Ausweg und der einzige Fluchtweg auch.
Ja, und darüber hinaus moralisch auch alles nicht ganz so eindeutig, wie man das bei True Crime oft hat, ne? So eine klassische Täter-Opfer-Verteilung. Denn hier war ja das Opfer selber auch in schwere Gewalttaten als Täter verwickelt.
Ja, das macht ja den Fall nicht weniger tragisch, aber es zeigt, dass wir es hier mit einer starken Gewaltspirale zu tun haben und dass Täter- und Opferrollen in solchen Milieus auch wechseln können. Und generell stecken hier in diesem Fall auch viele, viele spannende Fragestellungen, auf denen wir denn hier natürlich heute auch auf den Grund gehen werden.
Ja, Sophie, dann lass uns doch mal mit der Gruppe anfangen. Ne? Die Täter agieren ja hier in einer größeren Gruppe. Ne? Wir haben gehört, es waren 10 Personen, stürmen herein. Nicht alle, andere standen unten Schmiere. Und ich kann mir vorstellen, dass das psychologisch was mit einem macht. Also auch in dieser Tätergruppe so zu agieren. Ne? Warum macht es psychologisch, Sophie, aus deiner Sicht so ein Unterschied, ob man alleine handelt oder ob 10, 11 oder sonst wie viele Leute gemeinsam losziehen?
Nun ist es ja so, dass eine Gruppe ein Verhalten immer verändert. Und da sinkt auch dann gleichzeitig die individuelle Hemmschwelle. Und jeder Einzelne fühlt sich dadurch weniger allein verantwortlich. Vielleicht habt ihr euch selber mal auch erwischt, wenn ihr etwas getan habt, jetzt nicht unbedingt eine Straftat, aber irgendwie was, was vielleicht jetzt gesellschaftlich nicht so akzeptiert wäre. Und man sagt dann sich im Kopf, naja, andere machen das ja auch. Um das so zu entschuldigen, ja. Also das sagt man sich oft selber auch. Und genau das hier war ja auch der Fall. Man schaut dann auf die anderen, wie weit gehen die, ziehen die mit, stoppt vielleicht jemand. Und genau solche Dynamik, die verändert natürlich dann auch das individuelle Verhalten.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass man gerade bei Jugendlichen, dass es dann auch zu so einer Dynamik führt, dass man das noch übertreffen möchte, was jemand anders gemacht hat, so nach dem Motto, ich bin noch krasser und ich bin noch mutiger und so, ne? Gibt's dafür einen Begriff? Ich habe mal gehört, man nennt das Verantwortungsdiffusion, aber genau weiß ich es auch nicht. Kannst du uns dazu was sagen?
Ja, genau, das ist schon richtig. Also man könnte sagen, die Verantwortung verteilt sich und gleichzeitig steigt dann natürlich auch der Druck, wie du schon gesagt hast, so Stärke zu zeigen. Oh, ich bin noch cooler, ich bin noch krasser. Das nennt man ja auch Peer Pressure und vielleicht sogar auch besonders bei jungen Männern. Und wenn die dann noch in solchen gewaltbereiten Gruppen sich befinden, kann Gewalt auch zu einer Art sozialer Währung werden. Also wer ist hier loyal in der Gruppe? Wer hat Mut? Wer macht nicht schlapp? Solche Dynamiken.
Das heißt ja, ne, die Gruppe kann irgendwie eine Eskalation antreiben, die Einzelne vielleicht allein nicht gegangen wäre. Ne? Und viele solcher Taten entstehen ja auch nicht nur aus persönlichem Hass, ne, sondern gerade aus dem Bedürfnis, innerhalb der Gruppe ja Loyalität, Härte und Dominanz und sowas zu zeigen. Ne?
Das nennt man auch unter anderem Gruppenpolarisierung. Also eine Gruppe kann Position noch extremer machen, wenn wir jetzt das gegenüberstellen, zum Beispiel, ja, okay, wir klären das mit Person XY oder gleich ins Extreme, ja, wir stürmen da rein und wir bringen den jetzt um. Und aus Drohung können dann sogar auch Taten werden, vor allem, wenn man schon in so einem gewaltbereiten Milieu unterwegs ist. Und wenn dann noch Waffen, wie zum Beispiel hier die Machete oder auch Tür eintreten und so weiter dazukommen, dann ist das nicht mehr nur einfach eine Einschüchterung, sondern natürlich eine maximale Bedrohung. Und tatsächlich ist das auch ein eigenes großes Forschungsfeld in der Psychologie. Man spricht da unter anderem auch von Massenpsychologie oder auch Gruppenpsychologie, Crowd Psychology. Die zentrale Frage dahinter lautet dann immer, wie verändert sich menschliches Verhalten, sobald Menschen Teil einer Gruppe werden? Das ist also ein ganz, ganz spannendes Forschungsfeld.
Wie so eine Art Idee, dass Menschen in Gruppen anders handeln als alleine, oder?
Genau, ja. Und das beobachten wir auch in ganz unterschiedlichen Kontexten. Zum Beispiel bei Demonstrationen auf der Straße, irgendwelchen Fußball-Events, die vielleicht mal auch eskalieren, Sekten, politische Bewegungen, aber auch eben Gewaltgruppen. Oder halt Jugendklicken, ja. Dazu gibt es ja seit über 100 Jahren schon Forschung. Und da gab es einen wichtigen Vertreter aus der modernen Sozialpsychologie. Das war Gustave Le Bon, ein Franzose. Er konnte auf jeden Fall feststellen, dass Gruppen Menschen zwar stabilisieren können, aber sie können Menschen auch radikalisieren. Le Bon sagte zum Beispiel, dass in der Masse der Einzelne teilweise auch sein persönliches Verantwortungsgefühl verliert. Also dass Gefühle sich in Gruppen extrem schnell übertragen können und Gruppen auch oft impulsiver, extremer, irrationaler handeln als Einzelpersonen. Und da könnte man einfach sagen, weil eben Emotionen dominieren in solchen Bewegungen und kritisches Denken gleichzeitig sinkt. Dazu muss man aber auch noch sagen, dass aus heutiger Sicht die Theorien von Le Bon teilweise auch sehr pauschal waren und er Massen oft auch fast nur negativ betrachtet hat. Die moderne Sozialpsychologie dagegen ist sehr viel differenzierter. Heute weiß man auch, dass Menschen natürlich nicht komplett ihr eigenes Denken in Gruppen verlieren. Aber Gruppen, das ist auch immer noch so, verändern tatsächlich das Verantwortungsgefühl, die Emotionen, die Normen, nach denen man handelt, das eigene Risikoverhalten und auch Moralgrenzen. Und genau deshalb ist Gruppenpsychologie bis heute ein ganz, ganz großes Forschungsfeld.
Das hat irgendwie auch was mit Macht zu tun, ne? Also mich erinnert das auch irgendwie an eine, wie so eine Art Machtdemonstration, ne? Also da reinstürmen und die anderen vier Jugendlichen dominieren, ne? Überfallen mit Macheten und Waffen, ne? Davor diese drohende Textnachricht.
Auf jeden Fall, also das ist auch ein wichtiger Punkt. In so manchen Jugendgruppen, wo Gewalt herrscht, da wird eben diese Gewalt nicht nur eingesetzt, um jetzt irgendein Ziel zu erreichen, sondern auch um einen gewissen Status herzustellen. Und da denkt man halt so simpel nach dem Prinzip, wer Angst erzeugt, der zeigt auch Macht. Also wie du schon gesagt hast, wer jetzt mit mehreren Leuten gleichzeitig kommt, der zeigt, wir können hier die Situation kontrollieren, wir sind hier an der Macht.
Wir sind jetzt hier die Chefs, ne, und wir bestimmen, wie es weitergeht, ne? Also Gewalt auch als Art Botschaft, ne?
Genau, und diese Botschaft, die richtet sich nicht nur an das direkte Opfer, sondern auch an die eigene Gruppe und auch das Umfeld. So wirklich nach dem Motto, ja, mit uns legt man sich lieber nicht an.
Ja, das passt auch zu dieser Drohnachricht, ne? Die ist ja nicht nüchtern formuliert, sondern extrem martialisch, ne? Richtig gewaltbereit.
Solche Sprache, die entmenschlicht ja auch und emotionalisiert, erzeugt starke Emotionen bei demjenigen, der die Nachricht bekommt. Und der andere wird auch sozusagen dann gar nicht mehr als Person gesehen, sondern eben einfach als purer Gegner. Ein Gegner, der jetzt in deren Augen bestraft werden muss. Und irgendwann entsteht dann auch so eine Logik, in der dann dieses Nachgeben und, oh, hey, nee, das war vielleicht too much, ne? Das gilt dann als Schwäche. Dann fragt man sich auch wirklich gar nicht mehr, ja, wie können wir denn jetzt diesen Konflikt, den wir haben, lösen, sondern es geht hier nur um Überlegenheit, ja? Wie stellen wir unsere Überlegenheit wieder her?
Ja, und das ist ja auch so ein typisches Jugendlichen-Ding, ne? Denn das, was ich hier auch so krass finde, ist, alle Beteiligten, also sowohl Täter als auch Opfer, waren noch total jung, ne? Einige waren Jugendliche, andere waren Heranwachsende, ne? Spielt das psychologisch denn eine Rolle aus deiner Sicht, Sophie?
Ja, definitiv. Und ohne diese Tat jetzt dadurch zu entschuldigen, aber wenn wir verstehen wollen, warum Gruppengewalt gerade auch unter jungen Männern häufiger eskaliert, dann müssen wir auch über die Gehirnentwicklung sprechen.
Viele sagen ja schnell, ja, mit 17, da weiß man doch, was man tut, ne? Da muss man sich das vorher gut überlegen, ne?
Ja, grundsätzlich ja. Jugendliche wissen das natürlich, dass Gewalt falsch ist, aber neuropsychologisch gesehen ist das Gehirn noch nicht vollständig entwickelt in dem Alter. Und besonders wichtig ist auch hier dieser präfrontale Kortex. Erinnerst du dich?
Ja, da ist er wieder, der präfrontale Kortex. Ich werde irgendwann noch zum Spezialisten. Wir alle, auch ihr Zuhörerinnen und Zuhörer. Sophie, erklär uns nochmal auf, was macht dieser Bereich des Gehirns?
Ja, dieser Bereich, der ist vereinfacht gesagt einfach zuständig dafür, wie wir unsere Impulse kontrollieren können, wie wir Risiko bewerten, langfristiges Denken, emotionale Regulation und auch das Abwägen von Konsequenzen.
Das sind ja dann eigentlich genau die Funktionen, die man gerade in solchen Eskalationssituationen eigentlich dringend bräuchte.
Genau. Und wenn dieser Bereich, der entwickelt sich ja erst so, man sagt Mitte 20 weiter, und gleichzeitig sind dann auch emotionale Systeme und Belohnungssysteme im Gehirn bei Jugendlichen besonders aktiv in solchen Situationen.
Das heißt also starke Emotionen, aber noch weniger Kontrolle darüber?
Vereinfacht gesagt, ja.
Also psychologisch nicht jugendlich gleich gewalttätig, sondern Jugendliche reagieren einfach empfindlicher auf Gruppendruck und emotionale Eskalation.
Genau, also wenn dann noch dazu dieses Gewaltmilieu kommt oder irgendwelche Konflikte oder halt spezielle Gruppendynamiken, dann entsteht einfach auch eine sehr gefährliche Mischung für alle.
Kommen wir doch mal zu dem Moment auf dem Balkon. Warum entscheidet sich ein Mensch über eine Brüstung im 8. Stock zu klettern. Von außen wirkt das total irrational, ne? Weil das weiß ja jeder, dass das total gefährlich ist. Ich selbst habe übrigens extreme Höhenangst, ne? Also in Todesangst würde ich das nicht machen.
Von außen wirkt das so. Man kennt das vielleicht auch selber, wenn man solche Actionfilme schaut oder Horrorfilme und die Personen, die dann in Todesangst sind, machen irgendwelche irrationalen Sachen, wo man denkt, bist du verrückt, kletter doch nicht da drauf. Aber genau das ist halt die Sicht eines Gehirns, was in Todesangst steckt. In so einer akuten Bedrohung, da schaltet der Körper in einen Überlebensmodus. Und da habe ich ja vorhin am Anfang der Folge schon Fight, Flight oder Freeze genannt. Also wir rutschen dann in diese drei Modi oder einen davon. Entweder kämpfen, fliehen oder erstarren. Weißt du, welcher hier aktiv war in diesem Fall?
Ja, hier dürfte es wohl Flight gewesen sein, ne? Also die Flucht.
Genau, also das Gehirn wägt dann einfach auch nicht mehr ruhig ab, ja, wie hoch ist jetzt der Balkon, in welchem Stock bin ich, wie stabil ist der Blitzableiter, an den ich mich festhalte oder wie wahrscheinlich ist es, dass ich runterfalle, sondern das Gehirn reduziert die Situation auf eine brutale Gegenüberstellung und hier droht dann halt einfach unmittelbare Gewalt, wenn nicht sogar mein Tod durch Gewalt und draußen, wenn ich jetzt rausklettere, dann gibt es ja vielleicht noch eine Chance für mich.
Also das Gehirn denkt dann nicht, ah, okay, der Balkon ist sicher, ne, sondern wahrscheinlich eher sowas wie, ja, aber die Wohnung ist noch unsicherer.
Genau, und das ist auch der zentrale Punkt. Der 15-Jährige wollte sehr wahrscheinlich nicht sterben, sondern überleben.
Was ich hier schwierig finde, ne, der 15-Jährige ist tot. Ne, und gleichzeitig sagt die Richterin aber, er sei aber ja auch kein Unschuldslamm gewesen.
Ja, das ist emotional auch schwer auszuhalten, das zu hören, wenn ein so junger Mensch stirbt. Wir möchten ja bei solchen Fällen auch klare Rollen einfach, weil unser Gehirn liebt es ja, Dinge zu kategorisieren. Wir haben hier den Täter und hier das Opfer, aber in realen Gewaltmilieus sind Rollen eben oft dynamisch und jemand kann in einer Situation Täter sein und in einer anderen Situation Opfer.
Ja, aber in keinem Falle entschuldigt das diesen Überfall, ne?
Nee, absolut nicht. Also es erklärt einfach nur, dass der Fall nicht als einfache gut-böse Geschichte funktioniert und auch der Tod bleibt natürlich tragisch, aber die Verantwortung der Angreifer bleibt auch hier relevant. Die Vorgeschichte, die zeigt ja auch, dass wir es mit einem sozialen System aus Gewalt zu tun haben und das führt ja zu dieser ganzen Dynamik und dass man das alles einfach auch ganzheitlich betrachten muss.
Also mir ist noch was anderes aufgefallen, ne, als ich die Presseberichte gelesen habe und ich denke, vielen Menschen geht es genauso. Ich bin sofort an diesem Satz hängen geblieben, wo es um die Herkunft der Täter und auch der Opfer ging. Ne. Hier hieß es, eine Gruppe syrischer Männer. Warum springt mich und viele andere sowas psychologisch eigentlich direkt ins Auge?
Ja, das ist dem geschuldet, dass unser Gehirn Informationen automatisch kategorisiert. Also wo kommt die Person her? Was hat die für eine Herkunft? Alter, Geschlecht oder auch eben Gruppenmerkmale. Und die funktionieren psychologisch sozusagen wie eine Abkürzung, weil die helfen uns, Situationen schneller einzuordnen. Das Problem ist nur, dass dieses schnelle Einordnen natürlich auch verzerren kann.
Wie so eine Art Schubladendenken.
Genau, also in der Sozialpsychologie, da spricht man auch von In-Group und Out-Group-Denken. Also Menschen unterscheiden automatisch zwischen, das sind wir und das sind die anderen. Und sobald dann eine Tat mit einer fremd wahrgenommenen Gruppe verbunden wird, dann bleibt dieses Merkmal oft besonders stark hängen.
Und deshalb erinnern sich dann viele später nur an die in Anführungszeichen syrische Gruppe, ne, als an die eigentlichen Dynamiken der Tat selber. Ne. Es bleibt dann die Herkunft hängen.
Genau, also unser Gehirn speichert so auffällige oder auch emotional aufgeladene Informationen einfach stärker ab. Und Herkunft wird dadurch schnell zu so einer scheinbaren Erklärung. Ja, okay, ne, war ja klar, dass das jetzt die syrischen Männer waren, so nach dem Motto. Obwohl psychologisch oft gar nicht das die eigentliche Ursache erklärt.
Ja, das heißt, die Gefahr besteht aus einer Einzeltat, unbewusst Rückschlüsse auf eine ganze Gruppe zu ziehen, ne? Und das Ganze ja zu verallgemeinern, ne? Die Syrer.
Genau, das nennt man auch Generalisierung oder illusorische Korrelation, wenn man ganz speziell hier sprechen möchte aus Psychologie-Lehrbüchern. Also bedeutet einfach Menschen, die neigen dazu, seltene oder auch emotional starke Ereignisse mit bestimmten Gruppen zu verknüpfen, selbst wenn es statistisch gar keinen direkten Zusammenhang gibt.
Und gleichzeitig darf man die Herkunft einfach auch nicht komplett tabuisieren, oder?
Entscheidend ist am Ende immer die Frage, ist die Herkunft für das Verständnis der Tat tatsächlich relevant oder wird sie eben nur jetzt emotional extra hervorgehoben? Psychologisch wichtig waren hier vor allem aber auch die Gruppendynamiken und diese Gewaltspiralen, dieses, welchen Status habe ich in der Gruppe, das Statusdenken und eben auch die Eskalation am Ende. Und diese Mechanismen, die finden wir in sehr unterschiedlichen sozialen Gruppen und Milieus und natürlich nicht nur bei syrischen Männern.
Die Herkunft erklärt eben nicht automatisch die Gewalt.
Genau, sonst entsteht ja auch schnell so ein psychologischer Kurzschluss, ja, die Täter, die waren jetzt Syrer. Und das wird unbewusst dann zu, alle Syrer, die sind gefährlich. Und genau so entstehen ja stereotype Feindbilder.
Also mir ist aufgefallen, wenn ich Presseberichte lese, dass die Medien, die ich für besonders seriös halte, dass die auch darauf achten. Du hast es eben gesagt, es kommt darauf an, ob die Herkunft überhaupt eine Rolle spielt für diese Tat.
Ja.
Und dass die auch darauf achten, dass anders als irgendwelche populistischen Massenmedien eben nicht immer die Herkunft erwähnen, wenn es eben für den Fall an sich überhaupt keine Rolle spielt, wo die Täter herkommen.
Genau. Also dieses emotionale Erwähnen, das ist natürlich auch so eine journalistische Technik, weil die wissen genau, okay, damit catchen wir die Leute. Es kann am Ende natürlich gefährlich sein, weil das kann immer Stereotype fördern. Also psychologisch sehen wir hier mehrere Ebenen. Wir haben ja den Gruppendruck, Gewalt als Status, auch so eine Eskalationsspirale und eine akute Todesangstreaktion. Der Balkonsturz, der war also nicht einfach ein klassischer Unfall im normalen Sinn, sondern die Folge einer extremen Bedrohungssituation.
Und genau da wird es juristisch spannend, denn das Recht und die Justiz fragt sich, wie weit reicht denn die Verantwortung? Ist jemand verantwortlich für den Tod eines Menschen, wenn er ihn gar nicht direkt gestoßen hat, also ihn nicht direkt und unmittelbar getötet hat, andererseits aber eine Situation geschaffen hat, wie hier, in dem jemand stirbt, weil er in diese Todesangst versetzt wurde und geflohen ist?
Und da stellen sich ja viele vielleicht auch intuitiv die Frage, warum ist das denn jetzt nicht als Mord verurteilt worden? Weil ein 15-Jähriger ist ja tot.
Ja, genau. Das ist eine ganz typische und auch nachvollziehbare Frage. Man geht in der Strafjustiz nicht allein vom Ergebnis aus. Also da ist jemand getötet und jemand anders hat die Ursache dafür geschaffen, indem er ihn in Todesangst versetzt hat. Also für Mord oder Totschlag müsste man den Tätern nachweisen, dass sie vorsätzlich, also mit Vorsatz getötet haben. Und das bedeutet, dass sie den Tod zumindest billigend in Kauf genommen haben, also sich gedacht haben, wenn ich jetzt dies und dies jenes tue, dann könnte es sein, dass jemand stirbt. Denn der Vorsatz im Strafrecht heißt das Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung. Also der Täter muss wissen, was er tut und er muss die Tat auch wollen oder, wie ich gesagt habe, zumindest billigend in Kauf genommen haben. Und der Vorsatz des Täters darf sich eben nicht nur auf einzelne, wir sagen Tatbestandsmerkmale, also auf einzelne Merkmale dieser Straftat beziehen, sondern er muss sich auf alle objektiven Tatbestandsmerkmale beziehen. Also fehlt auch nur die Kenntnis eines Merkmals, dann entfällt der Vorsatz. Und der Vorsatz muss vor allem auch zum Zeitpunkt der Tat vorliegen. Also ein früherer oder ein späterer Vorsatz reicht eben nicht aus. Insgesamt unterscheidet man in aller Kürze, ich versuche es mal zusammenzufassen, drei unterschiedliche Vorsatzformen. Also die Absicht ist die erste Form, das ist der Erfolg, ist das Ziel des Täters. Also er will unbedingt, dass jemand stirbt. Die zweite Vorsatzform ist die sogenannte Wissentlichkeit. Also das heißt, der Täter weiß sicher, dass ein Erfolg eintreten wird, aber er möchte ihn nicht unbedingt. Und die dritte Form des Vorsatzes ist der sogenannte Eventualvorsatz. Das heißt, der Täter hält den Erfolg für möglich, also den Tod für möglich, und nimmt ihn billigend in Kauf. Und das ist besonders wichtig, weil man das abgrenzen muss von einer fahrlässigen Begehungsweise. Denn bei dem sogenannten Eventualvorsatz akzeptiert der Täter den Erfolg innerlich. Bei der bewussten Fahrlässigkeit hofft er hingegen, dass, was der sogenannte Erfolg ist, also der Tod, eben nicht passiert.
Und das war ja dann hier offenbar nicht der zentrale Schuldspruch.
Ja, genau. Nach den Berichten, also nach den Presseberichten, wurden 7 Angeklagte wegen besonders schweren Raubes und Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt, 3 hingegen nur wegen Beihilfe. Das zeigt, deswegen habe ich gerade so ausgeholt, das Gericht hat offenbar nicht gesagt, die Täter wollten den 15-Jährigen töten, sondern sie haben gesagt, sie haben Gewalt angewendet und dadurch eine bedrohliche Situation geschaffen, die dann tödlich endete. Es fehlte hier am Vorsatz. Sie wollten nicht zwingend den Tod.
Körperverletzung mit Todesfolge, hast du ja gesagt. Was bedeutet das denn genau?
Ja, Körperverletzung mit Todesfolge heißt vereinfacht gesagt, jemand begeht eine Körperverletzung und durch diese Körperverletzung wird dann der Tod eines Menschen verursacht. Dann braucht man eben keinen Tötungsvorsatz, sondern die Körperverletzung selbst ist vorsätzlich. Also ich möchte jemanden verletzen. Der Tod ist hingegen die nicht beabsichtigte schwere Folge.
Okay, also juristisch oder vereinfacht gesagt, sie wollen Gewalt ausüben, aber nicht zwingend töten.
Ja, genau. Und trotzdem kann aber der Tod auch zugerechnet werden, wenn er gerade aus der Gefahr entsteht, die durch die Gewalt geschaffen wurde. Und so hatten wir es ja jetzt hier.
Aber wenn wir das jetzt nochmal uns den Fall genau angucken, da ist ja der 15-Jährige selbst über diese Brüstung geklettert. Unterbricht das jetzt nicht diese Verantwortung der Täter?
Nee, nicht automatisch. Das ist genau die Frage der sogenannten objektiven Zurechnung. Also wenn Täter eine massive Bedrohungslage schaffen und das Opfer in einer dann nachvollziehbaren Panikreaktion flieht, kann auch diese Flucht noch dem ursprünglichen Angriff zugerechnet werden.
Ja, weil ja diese Flucht, das war ja keine ruhige, freie Entscheidung sozusagen, ne?
Ja, man darf das immer nicht so aus der sicheren Außenperspektive eines unbeteiligten Dritten bewerten, sondern juristisch muss man sich fragen, war diese Fluchtreaktion denn völlig eigenverantwortlich und fernliegend? Also musste man damit nicht rechnen? Oder war das nicht vielleicht eher sogar eine ganz typische Reaktion auf die in dieser Situation geschaffene Gefahr?
Und bei einer Wohnung im 8. Stock, dann hat man noch diese bewaffneten Angreifer, eingetretene Tür, eine Machete dabei, da liegt natürlich Panik dann nahe.
Ja, und die Richterin hat hier ganz klar auch die Todesangst benannt und auch ganz konkret beschrieben. Und wenn jemand in Todesangst auf einen Balkon flieht, dann ist der Sturz eben keine völlig unabhängige neue Ursache, sondern kann Teil des Risikos sein, das eben der Täter selbst geschaffen hat.
Und in den Berichten, da steht ja auch besonders schwerer Raub. Was ist denn da in diesem Fall jetzt wichtig?
Ja, Raub bedeutet ja die Wegnahme einer fremden Sache und dazu noch unter Anwendung von Drohung oder Gewalt. Und besonders schwer wird ein Raub, wenn es unter anderem dazu kommt, dass Waffen oder gefährliche Werkzeuge eingesetzt werden. Hier wurde ja berichtet, dass eine Machete und ein Klappmesser eine Rolle spielten, auch Drohungen. Außerdem soll hier auch noch eine Tasche und ein Handy weggenommen worden sein. Und deshalb ist das hier eben nicht nur ein einfacher Raub gewesen, sondern ein schwerer Raub.
Könnte man also auch sagen, Raub mit Todesfolge?
Ja, genau. Das ist dann nochmal eine weitere Qualifikation. Der Raub mit Todesfolge, der greift dann, wenn durch den Raub wenigstens leichtfertig der Tod eines anderen Menschen verursacht wurde. Und so war es ja hier. Ja, wichtig für unsere Folge ist, das Gericht hat diesen Fall nicht als direkte vorsätzliche Tötung gewertet, sondern eben als schwere Gewalt- und Raubtat mit tödlicher Folge.
Und wenn wir uns jetzt nochmal den Fall anschauen, da waren ja 10 Angeklagte, die für schuldig gesprochen wurden, aber ja nicht alle gleich bestraft wurden. Wie kann man das erklären?
Ja, weil das Strafrecht richtigerweise genau unterscheidet. Wer war Täter, wer war Mittäter und wer hat vielleicht nur Beihilfe geleistet, also nur in Anführungszeichen. Die Beihilfe bedeutet, dass jemand die Haupttat zwar unterstützt, aber nicht in gleicher Weise, wie der Täter selbst gehandelt hat.
Also zum Beispiel da unten die Männer, die da Schmiere gestanden haben.
Ja, genau. Das Schmiere stehen könnte ein typischer Fall sein von Beihilfe. Wer vor dem Haus Schmiere steht, kann die Tat ermöglichen oder absichern. Aber die Schuld kann eben dann auch anders bewertet werden als bei jemandem, der aktiv zum Beispiel die Tür eintritt oder eben die Machete in der Hand hält und die Wohnzimmertür zerschlägt. Ne? Da sagt einem schon so das juristische Bauchgefühl, das eine wiegt schwerer als das andere. Aber zur Wahrheit gehört auch, ne, dass auch das Schmierestehen nicht immer einfach nur Beihilfe ist, sondern auch Mittäterschaft begründen kann. Mit der Folge, dass dann auch jemand, der nur Schmiere gestanden hat, genauso wie der spätere Täter selber, ja, der zum Beispiel einen Mord begangen hat, auch bestraft wird.
Wir haben ja hier in diesem Fall auch sehr, sehr junge Beteiligte. Welche Rolle spielt das denn jetzt im Strafrecht?
Ja, das spielt hier eine sehr große Rolle, denn wie gesagt, wir haben das hier und da auch schon mal angesprochen, im Jugendstrafrecht steht eben nicht die Bestrafung an erster Stelle, sondern da steht die Erziehung des Täters im Mittelpunkt. Das Jugendgerichtsgesetz sagt dazu, Jugendstrafe ist Freiheitsentzug, ne, in einer dafür vorgesehenen Einrichtung und wird verhängt, wenn Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmittel nicht ausreichen oder aber wegen der Schwere der Schuld oder der Tat eine andere Strafe erforderlich ist.
Und das erklärt dir denn auch, warum es auch unterschiedliche Folgen für jemanden gibt, der jetzt nach dem Jugendstrafrecht verurteilt wird, also Unterbringung in Haft oder Bewährung oder dieses Anti-Gewalt-Training?
Ja, genau. Das Gericht schaut ganz exakt auf Tatbeitrag, auf das Alter, auf den persönlichen geistigen Reife- und Entwicklungsstand, ne, der Jugendlichen. Es schaut darauf, ne, hat jemand gestanden, zeigt jemand Reue oder wird es einfach immer weiter geleugnet und guckt natürlich dann ganz konkret bei den jeweiligen Jugendlichen auf den persönlichen Erziehungsbedarf. Wenn man das so zusammenfassen möchte, dann ist an diesem Fall besonders juristisch interessant, oder zumindest finde ich das besonders interessant, dass es eben nicht nur darum geht, was jemand direkt getan hat, sondern darum, welches Risiko er geschaffen hat.
Und psychologisch finde ich besonders spannend, dass genau dieses Risiko ja gar nicht abstrakt war, sondern die Opfer, die hatten ja extreme Todesangst. Und wenn ein Mensch in Panik flieht, dann kann man ja nicht so tun, als wäre das jetzt eine normale freie Entscheidung gewesen.
Ja, und gleichzeitig bleibt der Fall, wie sagt man, unbequem, ne, weil das Opfer selbst Teil einer vorherigen Gewaltgeschichte gewesen sein soll, aber natürlich trotzdem genauso Opfer ist. Also auch, wenn man vorher Täter ist, ne, also auch, wie sagt man in Anführungszeichen, böse Buben können Opfer sein. Ne?
Vielleicht ist auch das genau die Lektion, also dass Gewaltmilieus, die können jetzt keine klaren Rollen produzieren, aber was sie häufig produzieren, sind Eskalationen. Und psychologisch zeigt dieser Fall auch, wie gefährlich Gruppendynamiken sind oder dieses Statusdenken und wie gefährlich oder tödlich auch eine Gewaltspirale werden kann. Der Tod, der entsteht nicht einfach aus dem Nichts oder plötzlich, sondern eben aus einer Situation von maximaler Bedrohung.
Und juristisch zeigt der Fall, dass die Verantwortung für eine Folge, also hier für den Tod, nicht erst dort beginnt, ne, wo jemand einen anderen direkt tötet, sondern sie beginnt schon vorher, nämlich durch das Schaffen einer Gefahr. Und für diese Folgen ist man dann eben auch verantwortlich, selbst wenn der Tod über eine ja selbst geschaffene Fluchtreaktion eintritt. Und es zeigt auch, dass man, vielleicht hat man schon mal gehört, ne, mitgehangen, mitgefangen, ja, dass also auch ein in Anführungszeichen etwas geringerer Tatbeitrag, wie zum Beispiel das Schmierestehen, auch mit bestraft wird.
Vielleicht bleibt ja auch genau das am Ende dieser Folge hängen. Also der 15-Jährige, der wurde natürlich jetzt nicht vom Balkon gestoßen, aber er wurde in eine Situation gebracht, in der ihm der Balkon wie der einzige Ausweg erschien.
Es ist also ein Fall über Gewalt, über Angst und auch über die Frage, wie weit hier die Schuld reicht. Hier ist es so, dass das Urteil zwar gesprochen worden ist, aber nach meinen Erkenntnissen, und ich habe vor Aufnahmebeginn hier auch nochmal in die aktuellen Pressebericht geschaut, dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das heißt, Wir wissen aktuell noch nicht, ob die Beteiligten, also zum Beispiel die Angeklagten selber oder auch die Staatsanwaltschaft, hier Rechtsmittel eingelegt haben. Ja, also Berufung oder Revision und ein anderes Gericht dieses Urteil nochmal überprüfen muss. Das wissen wir aktuell noch nicht. Aber ihr kennt das von uns. Wenn es da was Neues gibt, dann erfahrt ihr es bei uns.
Genau, also schaltet immer fleißig ein, wenn wir Neuigkeiten haben zu einem Fall oder ne, wenn das Urteil rechtskräftig ist, dann erwähnen wir das auf jeden Fall auch in späteren Folgen. Apropos spätere Folge, wir haben ja in der nächsten Folge was ganz Spannendes geplant.
Ja, sollen wir das verraten?
Ja, ich würde sagen, komm. Wir geben schon mal einen kleinen Teaser.
Ja, dann machen wir es doch. Denn wir haben in der nächsten Folge das allererste Mal einen Gast bei uns. Wer das sein wird, das verraten wir nicht, oder?
Nee, also wir wollen es ja ein bisschen spannend halten.
Genau, was wir aber sagen können, ist vielleicht noch kurz, worum es gehen wird. Denn das ist nicht das einzige Neue, sondern es wird auch das erste Mal um ein schweres Sexualdelikt gehen bei uns. Es geht um eine junge Frau, die in einer Bar einen Mann kennengelernt und in der späteren darauffolgenden Nacht ein regelrechtes Martyrium erleiden muss.
Und was genau da passiert ist, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge mit speziellem Gast. Ich bin ganz gespannt, wie das wird. Also ich freue mich schon auf die Aufnahme, weil es jetzt natürlich für uns auch nochmal was ganz Neues ist, wenn noch jemand dabei ist.
Ja, das wird gut. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ne? Und Leute, wie immer gilt, bewertet uns, bitte abonniert uns und schreibt uns gerne, wie ihr die Folge fandet. Schreibt uns bitte auch gerne, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt. Und egal, auf welcher Plattform ihr uns hört, ne, ihr helft uns wirklich sehr damit. Wir stecken ganz viel Liebe und Zeit in diesen Podcast, ne, und damit der eben dauerhaft erfolgreich sein können, dafür brauchen wir eure Mithilfe.
Und auch heute bedanken wir uns, dass ihr bis hierhin reingehört habt. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.
Ja, ich freue mich drauf. Sophie.
Ich mich auch.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Bis dann.